Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan in der Sommerpause. Ich weiß, ihr hasst dieses Wort, aber wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr ja auch, dass ich euch in der Sommerpause nicht alleine lasse. Deshalb gibt's auch dieses Jahr wieder zwei frische Sonderfolgen, damit die Vermissung bei euch und auch bei mir diesen Sommer nicht zu groß wird. Und außerdem könnt ihr jetzt zusätzlich meinen neuen Podcast, Dieser eine Moment, hören. Den gibt's kostenlos auf Podimo, RTL Plus und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also das Podcast-Futter geht euch nicht aus. In Dieser eine Moment spreche ich mit Menschen, deren komplettes Leben sich von einem auf den anderen Tag komplett verändert hat. Das sind wirklich unglaubliche Geschichten und ich finde besonders toll, dass wir da jedes Mal auch ziemlich viel für unser eigenes Leben lernen können. In dieser Sonderfolge jetzt aber von Verbrechen von nebenan geht's heute um mein zweites Buch, Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von nebenan. Das ist ja im Herbst rausgekommen und direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Ich durfte in den letzten Monaten schon ein paar Mal aus dem Buch lesen und die Lesungen waren immer sofort ausverkauft. Weil ich aber natürlich möchte, dass ihr alle mal die Chance habt, bei einer Lesung von mir zuzuhören, gibt's heute einen Live-Mitschnitt von meiner Lesung in Bamberg im Rahmen des Bamberger Literaturfestivals. Bei dem Auftritt habe ich nicht nur gelesen, sondern auch ein tolles Interview mit dem Bamberger Moderator Arndt Rühlmann gehabt. Ihr erfahrt ziemlich viel über die Entstehung von Verbrechen von nebenan. Ihr erfahrt, wie ich auf die Idee zum Buch gekommen bin und wie das Leben eines True Crime Podcasters sonst so aussieht. Ich fand den Abend sehr unterhaltsam und ich hoffe, ihr habt damit jetzt beim Hören genauso viel Spaß wie ich auf der Bühne.
Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf, denn ich treffe jetzt hier auf der Bühne auf einen der Experten in Sachen Kapitalverbrechen, Blutvergießen und Verstümmelung. Ich bitte um einen Applaus für Philipp Fleiter. Dankeschön.
Haben wir das schon mal geschafft, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man auf die Bühne geht und der Applaus stirbt zwischendrin ab. Das ist soll schon Leuten passiert sein.
Prinzipiell habe ich nach dem Applaus auch den Eindruck, ich muss dich gar nicht mehr groß vorstellen hier. Ich mach's trotzdem, aber ganz kurz. Mhm. Du bist nicht nur Autor, sondern auch Moderator, und zwar in Rundfunk und Fernsehen. Und machst eben seit 2019 einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts, nämlich Verbrechen von nebenan, was von 2021 bis 2022 auch als TV-Adaption auf Sky lief. Mhm. Und bist im Grunde einer der True-Crime-Experten hier in Deutschland.
Zumindest in diesem Saal. Glaube ich.
Für ein gutes Gespräch würde mir das reichen.
Ja, guck mal, dann haben wir doch schon mal einen Anfang.
Du hast uns deinen aktuellen Roman mitgebracht, Jack the Ripper. Du erzählst gerne, es wäre dein zweites Buch, das ist es aber gar nicht. Ich habe nämlich deinen Wikipedia-Eintrag gelesen.
Da kann man auch nicht mehr lügen, ne?
Und da steht drin, dass dein zweites Buch, nämlich ja eigentlich das Buch zum Podcast war, Verbrechen von nebenan. Das erste Buch hingegen war ein Buch mit Trennungsgeschichten von schwulen Männern. Und wenn ich jetzt so in meiner Historie zurück überlege, dann ist die Frage, die sich aufdrängt, war es von den Trennungsgeschichten nur ein kleiner Schritt zu Mord und Totschlag?
Ja.
Es ist Service am Publikum. Also, nein, also um da jetzt ganz kurz auszuholen, das allererste Buch war mehr oder weniger so eine kleine Jugendsünde. Da habe ich einem Kumpel geholfen, der war schon der Hauptautor und wir waren so erfolgreich, dass als das Buch rauskam, der Verlag pleite gegangen ist. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es jetzt einen Zusammenhang gab, aber das lasse ich dann so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil es war ja nicht mein ganz alleine mein eigenes Buch. Also es ist jetzt eigentlich, ist das mein zweieinhalbstes Buch sozusagen.
Okay. Das lassen wir so durchgehen. Aber die Frage ist natürlich, wie bist du denn beim Thema True Crime dann gelandet?
Ehrlich gesagt war ich immer schon sehr fasziniert von Krimis und Verbrechen an sich. Hab als Kind mir damals, gibt's bestimmt in Bamberg auch so eine Pfarrbibliothek bei uns auf dem Dorf. Das war so das erste, wo man irgendwie in Kontakt mit Büchern gekommen ist. Und da war ich, glaube ich, 7 oder 8 und habe mir dann die 3 Fragezeichen ausgeliehen, was natürlich viel zu gruselig war für das Alter. Aber ich fand das irgendwie ganz spannend. Das hat sich immer so durchgezogen. Und bei der Arbeit beim Radio war es auch so, dass wenn irgendwo ein Prozess war, dass ich gesagt habe, hallo, ich möchte ins Gericht fahren, weil ich das spannend fand. Und so bin ich dann irgendwann angefangen als Podcast-Hörer tatsächlich, weil ich gerne Podcasts gehört habe, ich gedacht, gibt es denn schon viele Podcasts über Verbrechen? Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele. Und ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, es kann ja nicht so schwer sein, so einen Podcast zu machen. Und so ist 2019 Verbrechen von nebenan entstanden.
Und offenbar hast du dann ja zum Boom beigetragen. Denn also der True-Crime-Sektor boomt seit Jahren und ist extrem beliebt. Es gibt Dutzende von Blogs und Podcasts mittlerweile dazu. Es gibt Fernsehserien, es gibt Netflix-Dokus und es gibt viele Menschen, zu denen ich mich persönlich auch einrechnen würde, für die es im Grunde nichts Entspannenderes gibt, als vor dem Einschlafen noch eine Folge Medical Detectives.
Da fühlen sich welche ertappt, glaube ich.
Also ich kann dabei wunderbar relaxen. Jetzt will ich aber von dir wissen, woher kommt die Begeisterung für wahre Verbrechensgeschichten?
Ich glaube, auch wenn man als Journalist arbeitet, und das ist ja mein Job schon seit längerer Zeit, ist es einfach vor allem Neugier auf Menschen. Also verstehen zu wollen, warum Menschen Dinge tun oder warum sie so sind, wie sie sind. Und da spielt dann bei Verbrechen das natürlich ganz viel rein, weil das ist ja mit das Extremste, was ein Mensch tun kann, jemand anderen zu töten. Und da fragst du dich, oder ich frage mich dann immer, wie kommt es dazu? Wie ist die Person so geworden? An welchen Wegen im Leben ist sie wie wo abgebogen? Und das ist, glaube ich, der eigentliche Antrieb. Also das Verstehen wollen, warum Dinge passieren. Das ist das, was mich persönlich daran fasziniert.
Wobei es mir persönlich tatsächlich so geht, ich brauche den kathartischen Moment, dass sie am Schluss den Täter auch kriegen.
Absolut.
Ich hasse nichts mehr als Dokus, wo am Schluss dann rauskommt, dass bis heute nicht klar ist, wer es war. Das ist eine sehr frustrierende Angelegenheit.
Deswegen mache ich selten Cold Cases, weil ich das auch gar nicht mag. Mein Gerechtigkeitsempfinden findet das nicht schön, wenn ein Fall ungelöst ist. Ja,
und da bist du dann ausgerechnet bei Jack the Ripper gelandet.
Da bin ich dann bei Jack the Ripper gelandet, ne? Ergibt Sinn. Vielleicht.
Ja, also wie gesagt, die Faszination des Publikums an wahren Verbrechensgeschichten, die ist groß. Aber auch die Faszination von KünstlerInnen ist groß. Also viele Künstler und Künstlerinnen widmen sich dem Thema. Was macht den Serientäter vom künstlerischen Aspekt her so faszinierend?
Wie viel Zeit haben wir?
Wir haben heute alle nichts weiter vor, glaube ich.
Also ich glaube, dass diese, weil es heißt ja immer True Crime Boom und so, ich glaube, dass es diese Faszination schon ganz lange gibt. Also Menschen sind schon im Mittelalter auf den Marktplatz gelaufen, um sich Hinrichtungen anzugucken. Aktenzeichen XY gibt es seit 500 Jahren gefühlt. Also das sind ja alles keine ganz neuen Phänomene, aber es hat jetzt natürlich neue Formate erobert. Also Podcasts zum Beispiel, weil es sich einfach sehr gut eignet, um solche Geschichten zu erzählen. Und ich denke, es ist oft, also wenn wir jetzt auf Serientäter kommen, die sind in der Literatur natürlich sehr gerne verbraten. Hannibal Lecter zum Beispiel, weil das, glaube ich, einfach so der ultimative Bösewicht ist. Ne? Jemand, der eiskalt ist. Die werden ja in Romanen auch immer als sehr hochintelligente Menschen dargestellt, die die Ermittler an der Nase herumführen und die immer schon den nächsten Plan irgendwie in petto haben. Spoiler ist in der Realität ehrlich gesagt fast nie so. Aber es lässt sich halt, glaube ich, gut erzählen. Und wenn du Spannung erschaffen willst, was kann spannender sein als ein Serientäter, wo niemand weiß, wo schlägt er oder sie als nächstes zu? Das ist ja für einen Autoren eigentlich ein dankbares Geschenk.
Nun hast du in deinem Podcast schon so viele spannende Verbrechen behandelt. Was sind denn deine Lieblingsmörder?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Frage ganz, ganz schwierig finde, weil ich mir die Taten oder die Fälle gar nicht so sehr nach den Tätern aussuche. Und ich finde es auch schwierig, also es gibt ja auch viel Kritik an dem Format True Crime, die ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Weil wenn das dazu führt, dass Leute irgendwie an Halloween als Serienkiller verkleidet rausgehen oder es Kartenspiele irgendwie mit Mordopfern gibt, dann finde ich das schon ein bisschen grenzwertig. Und mein Anspruch ist so ein bisschen, das habe ich auch versucht in dem Buch umzusetzen, bei aller Faszination für den Täter, die ich ja auch habe, weil man ja wissen will, warum, auch die Geschichten der Opfer zu erzählen. Und das ist gerade im Fall Jack the Ripper ganz oft hinten rübergefallen. Die Frauen, die dort gestorben sind, waren Prostituierte. Das war alles, was man darüber wusste. Heute weiß man, die meisten von ihnen waren gar keine Prostituierte. Also man hat deren Geschichten nicht erzählt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mir den Fall ausgesucht habe.
Ja, Jack the Ripper ist ja nun einfach der bekannteste Serientäter wahrscheinlich aller Zeiten. Welche Argumente gab es noch, ein weiteres Buch über Jack the Ripper zu schreiben?
Also die Entstehungsgeschichte des Buches ist ja hat sehr viel mit Aperol zu tun. Wie ich auch im Vorwort ein bisschen geschrieben habe, das war zu dem Zeitpunkt, da war das erste Buch noch gar nicht draußen und ich habe in München zusammengesessen mit meinem Lektor. Und Verlage sind ja so, dass die am liebsten, wenn du einmal bei denen unterschrieben hast, das ist so ähnlich wie wenn du dich dem Teufel verschrieben hast, also mit eigenem Blut da so unterschrieben, weil die ziehen dich dann, sagen, wann schreibst du das nächste Buch? Und so war das auch und die hätten, glaube ich, sehr gerne gehabt, wenn ich einfach Verbrechen von dem Anteil 2 gemacht hätte, weil sich schon abzeichnete, dass das Buch relativ erfolgreich sein würde. Und dann hat er aber den Fehler gemacht, mich zu fragen, was für ein Buch würdest du denn gerne schreiben? Ganz blöde Idee, das den Autoren zu fragen. Und ich habe gesagt, ich würde gerne ein True-Crime-Rätselbuch schreiben, weil ich als Kind immer total gerne diese Miträtselbücher, es gab ja, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, dieses, wo man dann so, willst du die linke Tür öffnen, dann geh auf Seite so und so oder ne, gehst du durch die rechte Tür. Und so auch bei den 3 Fragezeichen fand ich dieses Miträtseln immer total toll. Und das irgendwie in Verbindung mit True-Crime zu bringen, schien mir in meinem Kopf in diesem Moment mit 3 Aperol-Spritz eine sehr gute Idee zu sein. Und nachdem ich das dann mehr oder weniger unter Dach und Fach hatte, saß ich dann da und dachte, ja, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Weil man kann ja logischerweise keinen Fall nehmen zum Miträtseln, wenn es schon ein gelöster Fall ist. Und ich mag ja eigentlich keine ungelösten Fälle. Und da stand ich dann so ein bisschen vor dem Problem der Fallsuche. Und habe überlegt, was ist denn ein Fall, der auch lange genug zurückliegt? Das war mir ehrlich gesagt auch wichtig, weil ich keinen Fall nehmen wollte, der sehr aktuell ist und daraus dann so ein Rätsel-Spielelemente-Buch zu machen, hätte sich für mich irgendwie falsch angefühlt. Und dann bin ich, weil ich eh so ein Fan vom viktorianischen Zeitalter bin und auch diese ganzen Serien total gerne gucke, die da spielen, ziemlich schnell auf Jack the Ripper gekommen. Also es kam eigentlich eher von der Buchidee zu dem Fall. Und dann habe ich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, gemerkt, okay, es ist doch noch nicht alles gesagt zu diesem Fall. Ja.
Ja, sehr schön. Zum Thema Rätsel werden wir sicher später noch kommen, aber jetzt denke ich, wäre es höchste Zeit, dass wir mal einen Auszug aus dem Buch hören.
Sehr gerne. Ich frage mal in die Runde, wer hat das Buch denn schon gelesen? Oder muss ich mir ja noch Mühe geben bei all den anderen? Okay, dann erzähle ich kurz mal ein bisschen, um was es in dem Buch geht. Jack the Ripper hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der wohl bekannteste Serienkiller aller Zeiten. Das Buch spielt in London im Jahr 1888 und hat eigentlich zwei Hauptfiguren, zwei weibliche Hauptfiguren, die auch beide in diesem Teil vorkommen. Die eine Hauptfigur heißt Charlotte Foster, das ist eine Reporterin, 28 Jahre alt, kommt eigentlich aus den USA und ist nach London gegangen, um dort sozusagen als Auslandskorrespondentin zu arbeiten. Und dann haben wir Mary Jane, die ist damals 25, ist eine ehemalige Prostituierte, die aber aus finanzieller Not in ihren alten Job zurückkehren muss. Und zu dem Zeitpunkt in der Geschichte sind bereits zwei Frauen ermordet worden und in ganz London macht sich halt Panik breit vor diesem unbekannten Mörder, der auch schon einen Brief an die an eine Nachrichtenagentur geschickt hat und sich selber den Namen Jack the Ripper gegeben hat. Deswegen heißt er so, also der Ripper wabert so ein bisschen durch die Stadt und alle haben Angst. Und Mary Jane muss halt raus auf die Straßen, weil sie eben Geld verdienen muss. Und Charlotte will raus auf die Straßen, weil sie rausfinden will, wer der Ripper ist. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, ja, an dem wir uns gerade befinden. Samstag, der 29. September 1888, Mary Jane. Der kalte Abendwind wehte 11 Glockenschläge vom Kirchturm der Christ Church in Mary Janes Ohr und sie stellte den Kragen ihres Mantels auf. Normalerweise war das die Zeit, in der die erste Welle Betrunkener aus den Pubs auf die Bordsteine der Straßen schwappte und den Prostituierten von Whitechapel ihre Kunden in die Arme spülte. So zumindest hatte Mary Jane das mal gehört. Sie selbst hatte ihren Körper schon seit Jahren nicht mehr auf der Straße angeboten. Als sie noch in Dienst gewesen war, hatten um diese Zeit die ersten gepolsterten Kutschen die Theater und Kabaretts in ganz London verlassen, um ihre gut gekleideten und wohlfrisierten Passagiere in die edlen Bordelle am West End zu bringen. Aber ohne einen Penny in der Tasche hatte Mary Jane keine Zeit für falschen Stolz, auch wenn die Chance auf einen zahlungskräftigen Kunden in dieser Nacht ziemlich gering war. Seit ein Mörder durchs East End streifte, tranken die meisten Leute ihren Schnaps zu Hause. Nur noch vereinzelt klebten die ganz verzweifelten Trinker an den Theken der Pubs und Kneipen. Die Straßen waren geradezu gespenstisch leer und die wenigen Prostituierten drängelten sich in kleinen Grüppchen in den blassgelben Schein der Straßenlaternen. Auch Mary Jane hatte versucht, einen Platz im Hellen zu ergattern, aber der Empfang war alles andere als freundlich gewesen. »Verpiss dich, du Schlampe!« hatte ihr eine fette Frau in einem viel zu engen Mieder entgegengekräht, während ihre Kollegin Mary Jane aus einem Mund mit nur noch 3 Zähnen mitten ins Gesicht spuckte. Sie strich den Rotz wortlos von ihrem Mieder und trat den Rückzug an. Doch an der nächsten Laterne fiel der Empfang genauso unfreundlich aus. Eine vielleicht 20-jährige Frau mit schmutzig blondem Haar, deren 8-Monats-Bauch auch ihr ausladender Rock nicht mehr kaschieren konnte, funkelte sie böse an. »Was willst du hier, Kupferkopf? Das ist mein Revier.« »Ruhig, Schwester«, versuchte es Mary Jane mit Freundlichkeit. »Unter der Laterne ist Platz genug für uns beide. Ich werde dir schon keinen Freier wegnehmen.« Als Antwort krachte ihr eine kleine, aber ziemlich schmerzhafte Faust mitten ins Gesicht. Mary Jane hat es gerade noch geschafft, ihren Kopf wegzudrehen, sonst hätte diese Furie ihr wahrscheinlich die Nase gebrochen. Doch durch den Schwung des Schlages landete sie direkt mit dem Hintern in einer Pfütze. Für einen kurzen Augenblick wollte Mary Jane direkt wieder aufspringen und die Scheiße aus der schwangeren Schlägerin herausprügeln, entschied sich dann aber doch dagegen. »Bloody Strumpet«, brüllte sie die Schwangere stattdessen entgegen, während sie noch versuchte, sich und ihren letzten Rest Würde aus der brackigen Pfütze zu befreien. Eine Viertelstunde später war Mary Janes Kleid zum größten Teil wieder trocken, die Kratzer in ihrem Selbstbewusstsein schmerzten aber immer noch. Ziellos spazierte sie über das dreckige Kopfsteinpflaster, vorbei an geschlossenen Läden und dunklen Hofeingängen. Irgendwo hier musste sich doch ein Kunde finden, der eine junge, hübsche Frau ohne Geschlechtskrankheiten, dafür aber mit Zähnen im Mund, zu schätzen wusste. Ohne es zu merken, war Mary Jane in eine Gasse abgebogen, die von beiden Seiten von hohen Backsteinmauern umschlossen war und in der keine einzige Laterne mehr brannte. Verdammt! Fast wäre sie über einen Stapel alter Rohre gestolpert, die irgendwer hier in der Gasse entsorgt hatte. Sie blieb stehen und stützte sich mit der rechten Hand an der Mauer ab.
Wo war sie hier gelandet? War da ein Geräusch hinter ihr? Mary Jane riss den Kopf herum und musste unweigerlich über ihre eigene Dummheit lachen. In dieser Dunkelheit konnte sie kaum ihre eigenen Füße sehen. Wie sollte sie da irgendetwas erkennen, das sich einige Yards hinter ihr befand? Sie versuchte, möglichst ruhig zu atmen und horchte in die Nacht hinein. Erst jetzt fiel ihr auf, wie still es hier war. Auch wenn die Angst vor dem Ripper sowieso schon die meisten klappernden Handkarren der Händler, die laut gröhlenden Saufköpfe und die aufgesetzt kichernden Bordsteinschwalben von den Straßen vertrieben hatte, waren selbst diese Geräusche hier in dieser dunklen Gasse kaum noch auszumachen. Doch dann hörte Mary Jane etwas anderes. Ein Geräusch, bei dem ihr der Atem stockte. Schritte. Kräftige Schritte, die sich ihr näherten und dabei immer schneller wurden. Sonntag, der 30. September 1888, Charlotte. Charlotte blies genervt den Rauch durch den Mund und drückte ihre 10. Zigarette an einer Häuserwand an der Commercial Road aus. Mittlerweile war es nach Mitternacht und sie hatte absolut nichts erfahren. Der sonst so pulsierende Strom aus Menschen auf den Straßen von Whitechapel glich in dieser Nacht eher einem Rinnsal. Inzwischen war kaum noch ein Mensch auf der Straße. Das komplette Leben im East End schien sich in den Gebäuden abzuspielen, wie Charlotte beim Blick auf die zahlreichen erleuchteten Fenster feststellte. Sie versenkte ihre Hände tief in den Taschen ihres müffelnden Wollmantels. Also Charlotte hat sich extra für diesen Einsatz draußen so ein bisschen verkleidet, um nicht aufzufallen im East End. Geduld war keine Eigenschaft, die Charlotte Foster besonders auszeichnete. Und die Aussicht, auch die nächsten Stunden hier auf den fast leeren Straßen zu verbringen, ließ ihre Laune nicht gerade besser werden. Plötzlich riss sie ein Geräusch aus den Gedanken, das rechts von ihr aus einer Seitenstraße gekommen sein musste. Ein hoher Laut, der nach einem kurzen Moment wieder abbrach. War das ein Schrei gewesen? Sofort drehte Charlotte sich in Richtung der Burner Street, wo sie den Ursprung des Geräusches vermutete. Sie erinnerte sich, dass Einheimische die dunkle Straße Richtung Allen Street gerne Tiger Bay nannten, weil sich dort so viele Kriminelle herumtrieben. Also eigentlich kein Ort, an dem man nachts als Frau allein herumspazieren sollte. Andererseits lag in der Burner Street, soweit sie wusste, auch das Hauptquartier eines Sozialistenclubs, in dem wahrscheinlich selbst um diese Zeit noch ordentlich etwas los war. Als sie das Geräusch zum zweiten Mal hörte, begann Charlotte zu rennen. Dieses Mal war sie sich sicher. Das Geräusch war das Quietschen einer Frau, erstickt von einer schweren Hand, die ihr den schreienden Mund zuhielt. Charlotte umklammerte den Griff ihres Klappmessers in der Manteltasche und stürmte in die dunkle Gasse in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Mary Jane. So schnell war Mary Jane in ihrem ganzen Leben noch nicht gerannt. Sie hatte das Gefühl, ihr Herz würde sich mit jedem weiteren panischen Schlag weiter aus ihrem Körper heraushämmern. Die Schritte hinter ihr waren lauter geworden, aber das war es nicht, was Mary Jane die Panik über das Pflaster der Gasse trieb. Ihr Verfolger, und sie war sich sicher, dass es ein Mann war, rannte mittlerweile ebenfalls. Er war nur noch geschätzte 15 Yards hinter ihr. Mary Jane glaubte sogar, sein Schnaufen direkt hinter sich zu hören, traute sich aber nicht, sich umzudrehen. In der Dunkelheit konnte sie kaum etwas erkennen, deshalb wäre sie fast vor eine hohe Ziegelwand gerannt, die auf einmal vor ihr auftauchte. Eine Sackgasse? So viel Pech konnte doch kein Mensch haben. Dann entdeckte sie, dass ihr Glück doch noch nicht aufgebraucht war. Die Gasse ging an beiden Seiten der Ziegelwand weiter und Mary Jane stand vor einer Art T-Kreuzung. Rechts oder links? Sie zögerte einen Moment. Seltsamerweise hörte sie ihren Verfolger nicht mehr hinter sich. Vielleicht war er ebenfalls stehen geblieben? Mary Jane entschied sich für die rechte Abzweigung, weil sie glaubte, von dort einen schwachen Lichtschein gesehen zu haben. Und tatsächlich wurde es am Ende der Gasse ein wenig heller. Doch dieses Ende war noch mindestens 250 Yards entfernt, also wesentlich weiter, als Mary Jane mit ihren nach Luft gierenden Lungen und ihren schmerzenden Beinen noch laufen konnte. Links von ihr stand ein Stapel Balken, Bretter und anderes Gerümpel, das wahrscheinlich irgendwer dort entsorgt hatte, an die Mauer gelehnt. Von ihrem Verfolger hörte sie immer noch nichts. Mary Jane hatte eine Idee. Diese Idee könnte ihre Rettung sein oder ihr Untergang. Aber sie hatte keine Wahl, sie musste es versuchen. Blitzschnell zwängte sie ihren schlanken Körper hinter den Stapel und zog anschließend ein loses Brett vor die Lücke, sodass sie komplett hinter dem Holz verschwand. Sollte ihr Verfolger in diese Gasse laufen, würde er nicht mehr sehen als etwas Gerümpel und ein Lichtschein in einiger Entfernung. Wenn Mary Jane Glück hatte, rannte der Unbekannte einfach weiter, weil er vermutete, dass sie in Richtung des Lichts gelaufen war. Wenn nicht, dann saß sie hier in der dunklen Gasse, dicht an eine hohe Mauer gepresst, in der Falle. Bevor sie sich diese Möglichkeit weiter ausmalen konnte, hörte sie die schweren Schritte näher kommen. Auch ihr Verfolger blieb an der T-Kreuzung kurz stehen, dann entschied er sich ebenfalls für die rechte Abzweigung. Mit jeder Sekunde kamen die Schritte näher. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Herz so laut pochte, dass auch ihr Verfolger es hören musste. Der Unbekannte war langsamer geworden, schien sich umzuschauen und nach ihr zu suchen. Fast wie ein Tier auf der Jagd. Und sie war die Beute. Charlotte. Charlotte hatte sich richtig erinnert. Hinter den Fenstern des Internationalen Sozialistenclubs in der Burner Street brannte noch Licht. Innen schien gerade eine Veranstaltung stattzufinden. Aus dem Gebäude konnte der Schrei also schon mal nicht gekommen sein, dann hätte sie von drinnen längst einen Aufruhr gehört. Suchend sah sich Charlotte um, bis ihr Blick auf den schmalen Innenhof links neben dem Clubgebäude fiel. Der Hof wurde durch ein hohes, zweiflügiges Holztor von der Straße getrennt, auf dem in unordentlichen Lettern Duddfields Yard stand. Aber es war nicht die Aufschrift, die Charlotte irritierte, sondern die Tatsache, dass die beiden Tore ein Stückchen offen standen. Wer ließ in einer solchen Gegend nachts sein Hoftor ungesichert? Einen Augenblick später schob Charlotte sich durch das Tor auf den dunklen Innenhof. Hallo? Ist hier irgendwer? Noch bevor die Worte ihren Mund verlassen hatten, hätte sie sich am liebsten selbst eine runtergehauen. Wenn sie einen möglichen Täter überraschen und auf frischer Tat ertappen wollte, konnte sie sich das spätestens jetzt von der Backe putzen. Die Antwort aus dem Hof war ein lautes, wütendes Miauen, gefolgt von einem metallischen Poltern. Anscheinend hatte sie eine Straßenkatze bei ihrer Nachtwache gestört, die vor Schreck irgendeinen Haufen Metallschrott umgeworfen hatte. Von wegen schreiende Frau. Ganz toll, Charlie, schimpfte sie mit sich selbst und wollte sich gerade wieder umdrehen, als sie mit dem Fuß gegen etwas Weiches stieß. Charlotte ließ ihr Benzinfeuerzeug klicken und Sekunden später wich die Dunkelheit aus dem Innenhof und machte Platz für das Grauen. Auf dem schmutzigen Boden des Hofes lag eine dunkelhaarige Frau, die einen schwarzen Mantel mit Felleinsätzen und einen karierten Schal trug. Das lange, blasse Gesicht der Frau sah friedlich aus, als hätte sie sich nur für ein kurzes Nickerchen hingelegt. Wäre da nicht der etwa 6 Inches lange Schnitt in ihrem Hals direkt unter dem Schal gewesen, aus dem das Blut in eine riesige, glänzende Lache auf dem Boden gelaufen war. Vorsichtig kniete Charlotte sich hin und griff nach der rechten Hand der Frau. Die Haut war noch warm, aber es war kein Puls zu spüren. Die Frau konnte erst wenige Minuten tot sein. Während Charlotte noch darüber nachdachte, hörte sie ein Geräusch. Irgendwo auf dem angrenzenden Hof hatte sich etwas bewegt. Jemand lief davon, und zwar in Richtung Commercial Road. Mit einem Satz war die junge Reporterin wieder auf den Beinen, hetzte durch das offene Holztor und rannte die Burner Street herunter, um dem Täter den Weg abzuschneiden. Mary Jane. Mary Jane wusste nicht, wie lange sie schon hinter dem Bretterstapel kauerte. Sie hörte die Schritte, die näher und näher kamen, langsam suchend. Sie presste ihren Körper an die Mauer, wagte kaum zu atmen. Der Unbekannte schien stehen geblieben zu sein und war jetzt ganz nah. Vielleicht 2 Fuß von ihr entfernt. Die beiden trennten nur ein paar dünne Holzbretter. Trotz der herbstlichen Temperaturen lief Mary Jane ein Schweißtropfen über die Stirn. Angestrengt lauschte sie die Nacht und versuchte herauszuhören, was ihr Verfolger gerade tat. Und sie hörte nichts. Die Nacht war still. Das Einzige, was sie zu hören glaubte, war das Rauschen ihres eigenen Blutes in ihren Ohren. War der Unbekannte weitergelaufen? Aber das hätte sie doch eigentlich hören müssen. Oder lauerte er da draußen in der Dunkelheit und wartete nur darauf, dass sie sich aus ihrem Versteck traute? Mary Jane drückte sich noch enger an die Mauer und suchte fieberhaft nach einer Lösung. Aber was sollte sie machen? Hinter ihr eine massive Mauer aus Steinen und vor ihr ein Stapel staubiger alter Bretter und Bohlen, hinter denen jemand nur auf sie wartete. Jemand? Etwas? Mary Jane bemerkte, dass etwas in der Nase kitzelte. Verdammter Holzstaub. Das Kribbeln breitete sich von ihrer Nase in ihren gesamten Körper aus. Sie versuchte es zu unterdrücken und presste mit ihrer Hand ihre Nasenflügel zusammen, aber es war zu spät. Das Niesen klang in der Stille der Nacht wie ein Peitschenschlag. Erschrocken ließ Mary Jane die Hand vor den Mund und stieß dabei mit dem Ellenbogen an eines der an die Mauer gelehnten Bretter. Das Brett kam ins Rutschen, kippte und krachte mit einem ohrenbetäubenden Lärm erst gegen die Mauer und dann auf den Boden der Gasse. Ihr Versteck war keines mehr. Also an der Stelle raffen wir ein bisschen, weil da würde jetzt ein Rätsel kommen. Charlotte läuft dem Täter hinterher oder dem weglaufenden Menschen, erwischt ihn aber nicht und kommt zurück in die Burner Street. Und dort will die Polizei sie zunächst nicht an den Tatort lassen, bis dann Inspektor Abeline eintrifft. Der und Charlotte kennen sich bereits, die haben sich so ein bisschen kennengelernt im Laufe der Ermittlungen und vertrauen einander zumindest insoweit, dass sie sich gegenseitig mit Informationen versorgen. Die beiden tauschen sich aus und die Reporterin ist überzeugt, dass der Mörder mit seinem Werk in dieser Nacht noch nicht fertig ist und dass er ein weiteres Mal zuschlagen wird. Mary Jane. Als das Brett aus dem Stapel auf den Boden geknallt war, hatte Mary Jane ohne nachzudenken die Luft angehalten und die Augen fest zugekniffen. Wie ein Kind beim Verstecken spielen, das hofft, dass man es nicht sehen kann, wenn es die Augen schließt. Jede Sekunde glaubte sie, gleich eine kräftige Hand an ihrem Hals oder den kalten Stahl eines Messers an ihrer Kehle zu spüren. Stocksteif stand sie da, immer noch an die Wand gepresst und völlig unfähig, sich zu bewegen. Als nach Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten, keins von beiden passiert war, öffnete Mary Jane vorsichtig die Augen und streckte ihren Kopf langsam aus dem Bretterstapel. Die dunkle, schmale Gasse vor ihr war leer. Ihr unheimlicher Verfolger war spurlos verschwunden. Kurz zweifelte sie sogar daran, dass es ihn überhaupt je gegeben hatte. Aber dann griff die Angst wieder mit ihrer kalten Klaue nach ihrem Herz und Mary Jane begann zu rennen, die Gasse hinunter in Richtung des Lichts, in Richtung Sicherheit. Charlotte hasste sich selbst dafür, dass sie Recht behielt. Wenige Minuten nach ihrem Gespräch mit dem Inspektor gegen 2 Uhr morgens kam ein völlig aufgelöster Polizist angelaufen, der beim Atmen so laut japste, dass man ihn kaum verstehen konnte. Inspektor Abeline, Sir, stotterte der junge Mann, der aussah, als habe er die Polizeischule gerade erst verlassen.
Wir haben eine zweite tote Frau gefunden am Mitre Square. Es ist furchtbar, wie ein Schlachtfeld, sowas habe ich noch nie gesehen. Überall Blut.
Der Inspektor blieb zumindest äußerlich auffallend gelassen. Vielen Dank, Constable. Das ist knapp eine Meile von hier. Wenn wir schnell gehen, schaffen wir es in einer Viertelstunde. Ich mache mich mal direkt auf den Weg. Ich komme mit, warf Charlotte dazwischen und schob schnell hinterher. Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben, Inspektor. Falls Abeline irritiert über ihre Direktheit war, dann ließ er sich das zumindest nicht anmerken. Gut, begleiten Sie mich. Alles Weitere besprechen wir unterwegs. 10 Minuten später waren sie am Mitre Square angekommen, einem kleinen, kopfsteingepflasterten Platz im Westen des East Ends, von dem 3 kleine Gassen abgingen. Der Platz wurde von mehrstöckigen Backsteingebäuden eingerahmt. Auf der nördlichen Seite befanden sich das große Lagerhaus eines Teeimporteurs und einige Wohnhäuser, wobei nur noch in einem der Häuser noch Licht in den Fenstern brannte. Tagsüber wuselten hier hunderte Fußgänger über den Platz, um zum Bishopsgate oder zum Obstmarkt direkt nebenan zu kommen. Nachts war hier deutlich weniger los. Von den rund 1 Dutzend Männern, die vor Ort waren, als Abeline und Charlotte eintrafen, trugen fast alle Polizeiuniformen. Die Leiche lag in einer dunklen Ecke des Platzes auf dem Rücken. Der Kopf der Frau war leicht zur Seite gedreht, aber im Licht der Polizeilaternen konnte man trotzdem noch erkennen, dass von dem Gesicht der Toten kaum noch etwas übrig war. Seid ihr empfindlich? Nee? Okay, gut. Ich dachte, ich frage vorher. Der Kopf der Frau war leicht zur Seite gedreht, aber im Licht der Polizeilaternen konnte man trotzdem erkennen, dass vom Gesicht der Toten kaum noch etwas übrig war. Ihre Nase war mit einem Messer mehrfach gespalten worden und eigentlich nur noch eine blutrote Masse. Der Mörder hatte seinem Opfer Teile des rechten Augenlids abgeschnitten. Auch durch das linke Auge zog sich ein tiefer Schnitt. Die Haut an den schmalen Wangen der Frau war teilweise abgezogen worden und hing herab. Und auch der Hals des Opfers sah aus wie eine tiefe, blutige Schlucht. All das erinnerte Charlotte sehr an die Verletzungen, die sie vor 3 Wochen an Annie Chapman gesehen hatte, also am ersten Opfer des Rippers. Doch das völlig zerstörte Gesicht der Frau war nicht der einzige Anblick, der bei der Reporterin die Übelkeit aufsteigen ließ. Der Unterleib der Leiche war komplett entblößt, der Rock hochgeschoben. Dort, wo eigentlich der Unterbauch und die Geschlechtsorgane der Toten hätten sein sollen, war einfach nur ein großes Loch. Der Mörder hatte die Innereien der Frau herausgezogen und ihr über die rechte Schulter geworfen. Die Tote sah eher aus wie eine perverse Version einer Metzgereiauslage als wie etwas, das noch vor kurzem ein Mensch gewesen war. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, presste Eberlein zwischen den Zähnen hervor und Charlotte bemerkte, dass der Inspektor Schwierigkeiten hatte, seine kühle Gelassenheit aufrechtzuerhalten. Sie überlegte kurz, ob sie ihm tröstend die Hand auf die Schulter legen sollte, entschied sich dann aber doch dagegen und sagte stattdessen: Ich auch nicht. Und ich war schon in verdammt vielen Kriegsgebieten. Haben Sie auch das Gefühl, dass bei der Leiche irgendetwas fehlt? Eberlein ging noch einen Schritt näher an die Tote heran. Sie meinen, abgesehen von einem Teil der Innereien, jemand hat ein Stück aus der Schürze des Opfers herausgetrennt. Stimmt, aber das meinte ich nicht. Eigentlich geht es um etwas, das fast fehlt. Eberlein zögerte ein paar Sekunden, dann spuckte er die Worte fast aus. For Christ's sake! Der Mörder hat versucht, ihr Teile des rechten Ohrs abzuschneiden. Das Ohrläppchen hängt nur noch an einem winzigen Fetzen Haut. Beim nächsten Mal werde ich der Lady das Ohr abschneiden und an die Polizei schicken. Nur so zum Spaß, zitierte Charlotte den Brief des Rippers, den sie vor 2 Tagen noch selbst in der Hand gehalten hatte. Zum allerersten Mal hörte Charlotte den Inspektor fluchen, leise zwar, aber definitiv nicht zitierfähig. Sie versuchte, sich trotz des grausamen Anblicks auf die Details zu konzentrieren, weil sie wusste, dass jede Kleinigkeit wichtig sein konnte. Haben Sie die Knöpfe gesehen, dort neben der Leiche im Blut? Fragte sie Eberlein. Ja, aber ehrlich gesagt machen die mir am wenigsten Sorgen, antwortete er. Die werden wohl von der Kleidung der Toten stammen. Damit drehte sich der Inspektor weg von Charlotte und hin zu einem uniformierten Beamten, der ihm einen Zettel in die Hand drückte, der aussah wie ein offizieller Polizeibericht. Miss Foster, es war Eberlein, der wenige Augenblicke später nach ihr rief. Wir haben einen Namen. Die Tote heißt Catherine Eddowes und ist 46 Jahre alt. Die Kollegen der Polizeiwache Bishopsgate haben sie gerade erst aus der Ausnüchterungszelle entlassen. Sie war kurz vorher auf der Straße aufgegriffen worden und so besoffen, dass sie nicht mehr laufen konnte. Auf der Polizeiwache hat sie dann behauptet, sie hieße Mary Jane Kelly. Aber weil sie einem Kollegen schon als Säuferin bekannt war, hat sich das ziemlich schnell aufgeklärt. Gegen 1 Uhr war sie dann zumindest wieder so nüchtern, dass sie einigermaßen gehen konnte. Und der Kollege hat sie nach Hause geschickt. Und jetzt liegt sie hier. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Dann muss der Mörder sie kurz nach seiner Flucht aus der Burner Street hier erwischt haben, dachte Charlotte laut. Wenn es tatsächlich derselbe Täter ist, warf Eberlein ein, klang aber selbst nicht so besonders überzeugt von seinem Einwand. Naja, wie groß ist die Chance, dass innerhalb von 1 Stunde eine Dreiviertelmeile voneinander entfernt gleich 2 verrückte Frauenmörder zuschlagen? Da haben Sie recht, aber... In diesem Moment unterbrach sie ein uniformierter Polizist. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Inspektor. Sir, ich bin Constable Alfred Long von der Metropolitan Police und ich habe ein paar Straßen weiter etwas entdeckt, das Sie sich unbedingt ansehen sollten. Und wenn ihr wissen wollt, was dieses Ding ist, was Sie da entdeckt haben, dann müsst ihr leider das Buch kaufen. Vielen Dank.
Ich persönlich hätte jetzt noch stundenlang zuhören können. Es ist, es macht auch Spaß. Es macht tatsächlich Spaß, das Buch selber zu lesen. Aber wenn es mit deiner wunderbaren, sonoren Stimme vorgetragen wird, ist natürlich nochmal eine ganz eigene Qualität. Deswegen ganz spontan. Ist denn ein Hörbuch geplant?
Ich hätte wahnsinnig gerne ein Hörbuch gemacht, aber diese Art von Buch mit den Rätseln, weil die teilweise ja grafisch sind, da muss man sich Sachen angucken, da haben wir nicht die richtige Technik gefunden, das in Hörbuch umzusetzen. Deswegen nur das Buch. Ja.
Gut, dann müssen wir da jetzt drauf verzichten, aber dann bleiben wir doch beim Stichwort Rätsel, denn die Rätsel machen ja einen großen Teil des Buches auch aus. Ich persönlich dachte nach dem ersten Rätsel, oh, das ist ja leicht, das ist ja schön, ja, da kommen wir locker durch.
Habe ich dich auf die falsche Fährte geführt.
Absolut, spätestens ab Rätsel 4 musste ich doch deutlich überlegen, war ein Rätsel dabei, das du nicht lösen konntest?
Natürlich nicht. Doch, natürlich. Also die haben uns die immer zum Testen geschickt und ich habe dann auch bei einem, ich werde jetzt nicht verraten, welches das ist, habe ich gedacht, niemals im Leben kommt da ein Mensch drauf. Aber ich habe von einigen gehört, die drauf gekommen sind und das war auch so ein bisschen Ziel der Übung. Also es ist auch eine Mischung an Rätseln, wie du schon gesagt hast, auch manche sind ein bisschen einfacher, da muss man einfach nur genau zuhören oder lesen, was da erzählt wird. Manchmal muss man ein bisschen mit Zahlen kombinieren, manchmal muss man Aussagen miteinander vergleichen und rausfinden, wo die Lüge ist. Und das ist, glaube ich, echt ganz eine coole Mischung geworden aus verschiedenen Rätseln.
Also es macht auf jeden Fall viel Spaß. Daraus ergibt sich für mich die Frage, weil du ja auch sagst, du hast alle Rätsel wunderbar lösen können. Wenn man so viel sich mit wahren Verbrechen beschäftigt wie du, glaubst du, du wärst ein guter Ermittler geworden?
Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich keiner bin, weil ich mittlerweile viele Polizistinnen und Polizisten kenne und die einen extrem harten Job haben. Und auch nicht unbedingt immer dafür die Props kriegen aus der Bevölkerung. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Und es ist schon noch was anderes. Klar werde ich mit viel schlimmen Dingen konfrontiert, aber es ist mit einer gewissen Distanz. Ich habe eine Ermittlungsakte, wo vielleicht Fotos drin sind vom Fundort der Leiche und auch von der Leiche. Aber ich bin nicht vor Ort und stehe da und sehe mir die Leiche direkt an. Ich gehe nicht zu den Familien und muss sie darüber informieren, dass ein geliebtes Familienmitglied gestorben ist. Also das ist schon etwas, was mir, glaube ich, sehr schwer fallen würde und wo ich absolute Bewunderung für habe, dass diese Menschen das können. Also nein, ich glaube, ich wäre kein guter Ermittler. Oder zumindest wäre ich dann spätestens wahrscheinlich nach 3 Jahren irgendwie harter Alkoholiker oder in Frührente. Also es wäre, glaube ich, nicht gut für meinen Seelenfrieden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Nun ist ja dieser Roman Jack the Ripper auch ein bisschen anders als dein vorheriges Buch. Das waren ja nun wirklich im Grunde Tatsachenberichte, die du wiedergegeben hast. Jetzt in diesem Roman arbeitest du zum ersten Mal fiktional und da hast du mir schon im Vorfeld auch erzählt, dass das für dich eine große Umgewöhnung war.
Ja, total. Also ich bin wirklich in dieses Buch reingefallen, wie aber ganz oft in meinem Leben, weil ich gesagt habe, kann doch nicht so schwer sein, so ein Rätselbuch zu schreiben. Und saß dann da auf einmal und habe dann relativ schnell gemerkt, also vieles ist sehr gut belegt in dem Fall. Also jetzt am Beispiel der Szene, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Also die Auffindesituation der Leichen, wie die aussahen, wie der Platz aussieht, wie die da lagen, wie die Verletzungen sind. All das, was ich da geschrieben habe, ist zu 100% genauso gewesen. Aber du hast natürlich Leerstellen, schon alleine, weil du nicht weißt, wer der Täter war. Und um die Geschichte stringent erzählen zu können, brauchst du ja auch eine Hauptfigur. Und der Eberlein erschien mir als Hauptfigur irgendwie zu langweilig. Und mir war klar, ich brauchte irgendwie eine Figur, die das miteinander verbindet. Und dann bin ich auf Charlotte Foster, die ja fiktional ist, gekommen. Und klar hat der Fall ja ein bisschen was vorgegeben ist. Also du weißt, an dem Tag wird die Leiche gefunden, dann passiert das, dann passiert das. Aber du musst dem Ganzen irgendwie eine Rahmengeschichte geben und ich würde sagen, es ist so halbfiktional, wenn man das so nennen kann. Aber ich musste mich dann das allererste Mal in meinem Leben mit sowas wie Charakterentwicklung und Plotting, also Plotting heißt, dass man sich vorher überlegt, wo man dann am Ende hin will mit dem Buch, auseinandersetzen. Und das war wahnsinnig schwierig. Also ich habe da gesessen, also ursprünglich sollte das Buch sogar noch ein Jahr früher erscheinen. Und ich habe gedacht, dass ich das während meiner Tour mit 50 Terminen im Jahr, wenn ich mal gerade 1,5 Tage zu Hause bin und die Wäsche im Trockner ist, dass ich da mal gerade das Buch schreibe. Hat nicht so gut funktioniert. Und ich habe dann ganz oft wirklich vor dem weißen Blatt gesessen und habe gedacht, du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich habe zum Glück eine Freundin, die auch Autorin ist, die auch bei mir im Podcast schon mal war, Jasmin Schreiber. Und die sagt zu mir, Philipp, wenn ich dir einen Tipp geben darf als Autorin, schreib einfach. fang an, denk nicht nach, schreib, du kannst es immer noch wegschmeißen, aber du schreibst wenigstens was. Und das war für mich wirklich der goldene Tipp, weil dann habe ich mich so ein bisschen frei davon gemacht, irgendwie immer zu denken, okay, ich muss mir das vorher genau überlegen und ah nee, das ist doof, ah nee, das mache ich auch nicht. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben, auch ganz viel weggeschmissen, aber dann ging es so langsam in Flow und dann hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber es war schon... Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich was anderes gemacht. Also, bin ich ganz ehrlich, also jetzt würde ich es mir zutrauen, auch nochmal ein ähnliches Buch zu schreiben, aber der Weg dahin war schon hart.
Was ich persönlich auch sehr schön finde und was immer zwischendurch auch das Lesen auflockert, du hast bei allem fiktionalen Geschehen zwischendurch auch immer graue Kästchen mit historischen Hintergrundinformationen, die mir auch sehr viel Spaß machen. Meine persönliche Lieblingsstelle ist in dem Kapitel, das du vorgelesen hast, die Information über historische englische Schimpfwörter.
Ich hab's mir fast
gedacht. Das gefiel mir sehr gut. Da habe ich mir ein paar Inspirationen holen können. Also man merkt bei dem Ganzen, dass du sehr genau und sehr gut recherchiert hast. Wie hast du das angestellt?
Das Gute tatsächlich ist, dass dieses Zeitalter, also das viktorianische London, London Ende des 19. Jahrhunderts, extrem gut festgehalten wurde von Geschichtsschreibern. Es gibt ja tatsächlich aus der Zeit auch schon die ersten Fotos. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Zeit, wo du irgendwie gar nichts drüber weißt und alles ausfüllen musst. Also da war die Recherche gar nicht so schwer. Es gibt halt einige historische Bücher, wo man sich so reinfuchsen kann. Aber auch da habe ich beim Schreiben gedacht, hätte ich mal vorher gewusst, wie schwierig das ist, so einen historischen Roman zu schreiben oder wie viel mehr Arbeit das ist. Also alleine, du schreibst, die Autorin zündet sich eine Zigarette an. Wie macht sie das denn 1888? Gab es da schon Feuerzeuge? Hat man da irgendwie Streichhölzer benutzt? Wie geht das so? Und da musste erstmal für so einen blöden Satz, der irgendwie beim Lesen 2 Sekunden dauert, musste erstmal eine halbe Stunde recherchieren, ab wann es die ersten Feuerzeuge gab, wann die wie wo verbreitet waren, wie die ausgesehen haben. Aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht, weil das mag ich auch beim Podcast gerne. Das ist so Puzzlearbeit. Man puzzelt sich so ein bisschen was zusammen. Und das hat, in dem Fall gab es halt wahnsinnig viele Quellen, glücklicherweise. Und hat viel Spaß gemacht.
Ist es eigentlich schwierig, wenn man ein Thema wie Jack the Ripper hat, das so viel schon behandelt wurde, wo man ja selber auch schon viele Romane unter Umständen gelesen hat, Filme gesehen hat, Comics gelesen und so weiter, sich von den Bildern frei zu machen und dann was Eigenes draus zu machen?
Einerseits ist es schwer, andererseits ist es einfach. Also es ist schon schwer, weil wie du schon sagst, es gibt ja ganz viele Theorien und man kann da in diesem Fall wahnsinnig abtauchen und dann gibt's den Autoren, der glaubt, so war's und den Autoren, der glaubt, so war's. Und ich habe mir ganz viel durchgelesen und das dann irgendwann an die Seite geschoben, weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja jetzt so selber zu einer Erkenntnis finden und ich hatte ja gar nicht den Druck jetzt, das ist ja kein Sachbuch in dem Sinne, dass ich jetzt herausgefunden habe, wer es wirklich war, weil das kann halt niemand von sich behaupten und dementsprechend kann man auch ein bisschen was erzählen und selber überlegen, wie es am schlausten sein kann und ich habe für mich eine Lösung gefunden, die ich mir gut vorstellen könnte. Ob so ist, das ist das Schöne für mich jetzt als Autor daran, mir kann niemand das Gegenteil beweisen. Also
ich fand das auch super spannend. Ich war natürlich sehr neugierig, wie macht er denn den Schluss? Also es gibt so viele verschiedene Theorien, wer sich hinter dem Pseudonym Jack the Ripper verborgen haben könnte und jeder Autor, jede Autorin hat da ihre eigene Theorie verfolgt. Du hast da eine Lösung gefunden, ohne zu viel zu verraten, die ich sehr, sehr spannend und sehr befriedigend fand tatsächlich.
Das ist schön.
Für ein doch True-Crime-Format. Ja. Aber das müssen Sie selber nachlesen, das verrate ich nicht. Was ich verrate, wo ich den Eindruck hatte, das unterscheidet tatsächlich dein Buch von den anderen, die ich schon kenne, ist, dass es sehr viele starke Frauenfiguren gibt und dass du eben auch sehr viel aus einer weiblichen Perspektive erzählst. Wir haben da eben einmal die Charlotte Forster, die ermittelt. Dann gibt's die Dark Annie, die meine persönliche Lieblingsfigur war bis jetzt. Dann die Mary Jane Kelly, die jetzt auch in dem Absatz vorkam. Ist das nur der Tatsache geschuldet, dass du ja vorhin schon gesagt hast, du wolltest auch den weiblichen Opfern auch eine Stimme geben? Oder ist es schon auch ein bisschen auf die Zielgruppe hingeschrieben? Denn wir haben uns vorhin auch drüber unterhalten. True Crime ist ja ein bisschen ein Frauengenre.
Da ist so. Würde ich jetzt so gar nicht behaupten. Also ich habe mal scherzhaft gesagt, so vom Frauenanteil ist es bei Verbrechen von dem Mann ähnlich wie bei den Chippendales. Keine Sorge, das Hemd bleibt an, aber es ist so, was die Männer-Frauen-Verteilung angeht, kommt es schon ungefähr hin. Also genau, das, was du gerade gesagt hast, ich hatte das Gefühl, dass in dem Fall die Opferperspektive komplett zu kurz gekommen ist, weil einfach die so hinten rübergefallen sind. Das waren einfach gefallene Frauen und es schwingt da auch immer so ein bisschen mit. Die haben es ja nicht anders verdient. Warum sind die abends auf der Straße und gehen anschaffen? Da muss man sich ja nicht wundern, wenn man ermordet wird. Das hat mich sehr gestört und ich wollte ein bisschen erzählen, wo diese Frauen herkommen. Das war das eine und ich fand's spannend. Es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich gerne einen Journalist, Journalistin als Hauptfigur hätte. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre doch voll spannend, wenn es eine Frau wäre. Weil Frau in diesem Job zu der Zeit hast du einfach nochmal eine ganz komplett andere Ebene, weil die sich ja behaupten muss, einmal sowieso als Frau und dann noch in diesem Job. Und dann war es halt erst so, dass meine Lektorin gesagt hat, naja, aber ist das nicht ein bisschen unrealistisch? Dass eine Frau zu der Zeit, und da habe ich gedacht, nein, es gibt ein historisches Vorbild, wie ich rausgefunden habe, sogar mehrere. Und dann habe ich das durchbekommen, weil ich das gerne erzählen wollte, wie eine Frau sich in der Männerwelt Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzt.
Das finde ich auch sehr spannend und ich werde auch auf jeden Fall mir das reale Vorbild nochmal, ich habe mir den Namen notiert, Elizabeth Jane Cochran. Mhm. Über die werde ich sicherlich auch nochmal ein bisschen selber recherchieren, weil ich es spannend finde. Aber insgesamt hast du ja wahnsinnig viel Zeit- und Lokalkolorit eingearbeitet. Es wird sehr schnell klar, das ist keine gute alte Zeit, über die du da berichtest.
Nein.
Es geht sehr viel um Armut, es geht um Prostitution, um Straßenkinder. Da kommt schon viel Elend vor zwischen den Seiten. Und man stolpert immer wieder über Themen, die einem auch aus heutiger Sicht unangenehm bekannt vorkommen. Also es geht viel um soziale Ungerechtigkeit, es geht um die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, es geht um Antisemitismus, der im Jack the Ripper-Fall ja durchaus eine ganz wichtige Rolle auch gespielt hat. Ist es so, dass der Krimi auch ein bisschen ein Vehikel ist, um durchaus aktuelle zeitkritische Themen auch aufzugreifen und zu verarbeiten?
Nein. Also ich habe jetzt nicht überlegt, ich möchte gerne ein sozialkritisches Buch schreiben und da habe ich den Krimi für benutzt, um das zu transportieren. Aber, und das macht, finde ich, Verbrechen auch für mich so interessant, sowohl damals als auch heute, dass diese Verbrechen ja nie in einem luftleeren Raum spielen, sondern jedes Verbrechen erzählt ja auch etwas über die Gesellschaft, in der es spielt oder die gesellschaftliche Klasse, die Umgebung, in der es spielt, den Ort, in dem es spielt. Und so ist das ja in dem Fall auch. Wie du gerade schon gesagt hast, Antisemitismus ist halt ein Thema, was bei den Ermittlungen eine große Rolle gespielt hat und was wahrscheinlich auch die Ermittlungen in eine falsche Richtung gelenkt hat, weil man gesagt hat, naja, werden wohl die Juden gewesen sein. Also das kam eher daraus, dass sich das in dem Fall so ergeben hat. Das war in dem Fall schon drin. Ich habe es vielleicht ein bisschen rausgekitzelt, aber es war jetzt nichts, was ich da reingemacht habe, was vorher nicht da war.
Nee, dann wäre es ja auch nicht mehr historisch gewesen.
Hast recht, stimmt.
Gut, so langsam müssen wir dann ja auch mal dem Ende entgegengehen, damit du deine Bücher signieren kannst.
Ach so, damit du deinen Flieger kriegst. So wie bei Wetten, dass, mein Lieber.
So. Aber vorher wollen wir trotzdem wissen, du hast ja noch einiges vor in nächster Zeit. Du gehst jetzt mit dem Podcast auf Tour. Mhm. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Großartig.
Na klar, wie sonst?
Also, weiß ich, gibt's hier Leute, die schon bei der letzten Tour waren, ein paar? Ah, guck mal, dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon. Ich fand es gar nicht so leicht, jetzt auch bei diesem Mal einen Fall zu finden oder Fälle zu finden, die sich eignen für einen Tourfall, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn es so super krass grausam ist und die Leute alle nachher da so aus dem Raum rausgehen und sagen, die Welt ist ein schrecklicher Ort, das ist irgendwie auch nicht. Das heißt, du musst irgendwie die Balance finden. Und ich habe jetzt nach langem Hin und Her zwei, wie ich finde, sehr gute Fälle gefunden. Einen sehr spannenden, wo ich euch als Zuschauer so ein bisschen mit auf die Reise nehme. Also ihr könnt mit mir zusammen ermitteln. Es gibt ganz viel Bildmaterial dazu, Videos vom Tatort, es wird Karten geben, wo man sich das alles ganz genau anschauen kann. Und einen Fall, der sehr skurril ist. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Und darauf freue ich mich sehr. Also es ist anders als der Podcast, aber es muss auch anders sein. So wie ein Buch auch anders ist und wie Fernsehen auch anders ist. Also ja, jedes Medium unterscheidet sich ja. Und ich glaube, ich würde hingehen.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich das Gespräch an dieser Stelle gerne mit einem kurzen Fakt beenden, über den ich mich persönlich sehr amüsiert habe. Auch von deiner Wikipedia-Seite. Da steht nämlich, dass du im letzten Jahr für Jack the Ripper den Lovely Books Community Award Gold gekriegt hast in der Kategorie Sachbuch und Ratgeber.
Ja. Und mit Recht. Mit Recht, ja.
Und ich stelle mir einfach vor meinem geistigen Auge vor, wie am Montag früh alle MitarbeiterInnen von Osiander ganz schnell Philipp Fleiter in die Ratgeber-Ecke.
Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe, als das Buch rauskam, haben mir Leute geschrieben, ich war in der Buchhandlung, ich habe es nicht gefunden. Es stand bei den Bastelbüchern, weil manche Buchhändler nicht wussten, wo die das einsortieren sollten. Also bitte nicht in die Ratgeber-Ecke sortieren.
Gut, mit diesem flammenden Aufruf bedanke ich mich bei Philipp Fleiter.
Danke an alle, die da waren. Es war ein richtig, richtig toller Abend. In 2 Wochen kommt dann die nächste Sonderfolge von Verbrechen von nebenan raus. Und es könnte sein, dass das eine von diesen Fragt uns allen Folgen ist, die viele von euch so sehr lieben. In der Zwischenzeit hört gerne meinen neuen Podcast, Dieser eine Moment, und lasst ein Abo da. Dann schaffen wir das ohne Probleme auch durch die Verbrechen von nebenan Sommerpause. Die nächste reguläre Folge Verbrechen von nebenan hört ihr am 19. August überall, wo es Podcasts gibt, und wie immer eine Woche früher bei RTL Plus Podcasts. Bis dahin, schönen Sommer noch. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.